Hallo und herzlich willkommen zum Achtung Wortspiel Harry Podcast. Marius und ich quatschen über alle 8 Harry Potter Filme und wir beginnen natürlich in chronologischer Reihenfolge korrekt mit Teil 1, Harry Potter und der Stein der Weisen.
Jawohl.
Mein Name ist weder David Schröder noch Jakob Larisch, sondern Markus Schuh und heute ist wie angekündigt bei mir
der Marius SCH.OLZ.
Ganz genau. So, dann starten wir einfach mal fröhlich hinein in die Fakten. Ja gut,
man sollte vielleicht noch am Anfang sagen, es gibt nicht einen langen Podcast, sondern 8 kurze, jeweils um die 25 Minuten. Wir haben uns hier einen Timer gestellt. Erst konzentrieren wir uns ein bisschen auf die harten Fakten und dann labern wir einfach mal los, was uns so zu den einzelnen Filmen einfällt. Und ja, einfach mal reinstarten, würde ich sagen.
Ihr könnt ja dann auch noch in den Kommentaren ein bisschen was ergänzen, falls wir irgendwas ja vergessen haben oder irgendwas durcheinander geworfen haben. Und also 8 Podcasts gibt es jetzt auf jeden Fall, die dann höchstwahrscheinlich wöchentlich erscheinen werden. Schauen wir mal, wie das so läuft, wie gut wir drauf sind, wie motiviert wir sind. Und eventuell gibt es am Schluss noch einen 9. Podcast, wenn wir sagen, okay, nach den 8 kurzen ist noch nicht alles gesagt, dann haben wir noch einen 25-Minuten-Podcast dahinter. Und ja, schauen wir mal, legen wir jetzt erstmal los. Marius, du zuerst.
Es geht los mit Harry Potter und der Stein der Weisen. Der ist...
Ursprünglicher Titel Harry Potter und der MacGuffin.
Der ist ab 6 Jahren freigegeben, geht 152 Minuten, ist von 2001. Regie?
Chris Columbus.
Genau.
Kennt man von dem ersten Percy Jackson Film, von Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York, Mrs. Doubtfire und ja, das sind so die bekanntesten Sachen wahrscheinlich.
Musik ist von wem sonst? Der Grandmaster himself, John Williams, der das ganz toll gemacht hat, aber da kommen wir bestimmt irgendwann noch drauf zu sprechen. Was man vielleicht auch noch erwähnen könnte, wäre, dass es auf einem Buch basiert, das gar nicht mal so unbekannt ist.
Ein ganz, ganz unbekanntes Buch.
Und zwar auf dem Buch Harry Potter und der Stein der Weisen in Klammern Buch. Ja, geschrieben von J.K. Rowling und die war da auch bei der Drehbuchentwicklung
beteiligt. Ja, und die war halt auch Mitproduzentin und so weiter. Also die war halt schon sehr stark in den Schaffensprozess bei den ganzen 8 Verfilmungen involviert. Und ich meine, mittlerweile weiß ja jeder, dass sie zur Milliardärin geworden ist, allein schon durch die Bücher und jetzt irgendwie, keine Ahnung, reichste Frau Großbritanniens noch vor der Queen mit ihrem Harry Potter Buch und sagen wir mal auch Filmimperium. Und jo, wir können vielleicht noch erwähnen, dass die Hauptdarsteller, also für die Rollen des Harry Potter, des Ron Weasley und der Hermine Granger, also Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson, dass die halt so aus einem relativ breiten, Casting dann hervorgegangen sind. Also, keine Ahnung, hatten die vorher irgendwie schon schauspielerische Erfahrungen?
Der Daniel Radcliffe hat vorher mal Werbespots gedreht.
Okay.
So. Und hat, glaube ich, vielleicht sogar noch einen kurzen Film, Der Schneider von Panama.
Ah, stimmt. Und hier David Copperfield, die TV-Verfilmung.
Ja, irgend sowas. Ja. Aber nichts besonders Großes. Die waren alle mehr oder weniger unbekannt.
Und Rowling hat ja darauf bestanden, dass es britische Darsteller sind, ne?
Genau,
für die Kinder. Also es ist halt eine britisch-amerikanische Koproduktion. Budget, glaube ich, 130 Millionen US-Dollar und hat fast 1 Milliarde eingespielt. So 974 sehen wir jetzt hier gerade. Das war halt schon ein ziemlich bombastischer Erfolg. Also insgesamt hat halt die Reihe mit den 8 Filmen auch dann fast 8 Milliarden US-Dollar allein an den Kinokassen eingespielt. Eingespielt, sagen wir so nicht. Also klar, eingespielt, aber man sagt
ja,
auch,
egal, ja,
hat die Kohle sagen. Eingespielt
kann man
reingespielt oder so. Das ist ja auch egal. Also 7,7 Milliarden sind die offiziellen Zahlen für alle 8 Filme.
Und was ich noch gerne ergänzen würde, wäre zum Cast noch der Daniel Radcliffe, der hat scheinbar echt einen sehr bleibenden Eindruck hinterlassen, weil Harry Potter wird ja in den Büchern, meine ich immer, als, ich muss lügen, ich glaube, er ist blauäugig, also ausdrücklich wird auch darauf hingewiesen und Daniel Radcliffe hat grüne Augen Oder ist es umgekehrt? Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall konnte der halt keine Kontaktlinsen anziehen, weil der da irgendwie allergisch drauf ist. Aber sie haben ihn trotzdem besetzt. Und ich muss sagen, also jetzt rückblickend natürlich, war halt eine gute Wahl, ne? War eine gute Wahl gewesen.
Also wenn wir mal ehrlich sind, die Darsteller sind auf jeden Fall, also die, jetzt gerade mal die Kinderdarsteller und bleiben wir jetzt auch nur bei Teil 1, da sind die halt solide, ne? Also ich meine, ja, da bringt jetzt keiner eine Glanzleistung, aber dafür, dass es halt so die erste Produktion, also die erste richtig große Produktion und dann auch noch so eine Megaproduktion war, ja, ist also es halt schon,
ich finde auch, gut, also es haben schon eine Menge Kinderdarsteller weniger gut gespielt. Ich erinnere da gerne, ohne jetzt groß abzuschweifen, an Jake Lloyd in Episode 1 bei Star Wars, den fand ich nicht wirklich gut. Und jetzt, wo ich gerade eben, habe ich Terminator 2 gesehen und den Jungen, den fand ich jetzt auch nicht so klasse. Und da fand ich jetzt die drei im ersten Teil schon noch eine Klasse besser, muss ich dazu sagen.
Ja gut, Edward Furlong aus Terminator 2 ist ja heute ein Drogenfrack.
Das ist Edward Furlong?
Ja.
Um Gottes Willen, okay.
Ah, und hier sehen wir noch gerade, Tom Felton war neben Radcliffe der Einzige, der halt ein bisschen Schauspielerfahrung hatte, also Filmerfahrung.
Dem wurden die Haare aber von Anfang an auch gebleached, meine ich.
Ja.
Gebleached, gebleicht. Der hat so kein. Also, aber die Weasleys haben, glaube ich, alle rote Haare, also Ron sowieso, ja. Und ansonsten würde ich sagen, haben wir jetzt genug mal über die
Fakten. Too much trivia!
Genau. Genug über die Fakten geredet, deswegen könnte es jetzt mal Zeit werden für die Handlung. Ja, was passiert denn beim Stein der Weisen so, lieber Markus?
Sollen wir uns so ein bisschen immer ergänzen? Ich bin ja der Mann für die kurzen Zusammenfassungen, genau, was Plots angeht.
Aber 25 Minuten haben wir.
Also habe ich jetzt 25 Minuten für den Plot?
Nee, du hast... Ja, jetzt haben wir schon
Tatsache
fast 8 Minuten geredet.
Okay, ich gebe Gas. Also, Harry Potter ist ein Waisenkind und wächst bei bei seinem Onkel,
und seiner Tante
auf. Und bei seinem Cousin, also bei den Dudleys.
Bei den
Dursleys. Genau. Und der Cousin heißt Dudley. Oh Gott, das ist halt auch wirklich saudumm.
Dudley, ja,
das Dursley. Die Dudleys, die Dursleys.
Tante heißt Petunia und der Onkel...
Vernon,
genau.
Genau. Und auf jeden Fall, ja, es ist dann halt so richtig schön evil, denn Harry Potter hat auch kein eigenes Zimmer. Harry Potter muss in einer Kammer unter der Treppe hausen.
Genau.
Und an seinem 11. Geburtstag... Der 11. Geburtstag, oder? Das
ist der 11. Geburtstag, genau.
Dann kriegt er Eulenpost von der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei. Denn er ist ein reinblütiger Hexer und ein Zauberer.
Nee, ist er nicht.
Ja, gut, seine Mom ist halbblütig. Ja,
richtig.
Gut, okay. Nee, seine Mom...
So viel...
Stimmt, seine Mom hat seine Mom nicht Muggeleltern?
Ja, nee, die hat, ich glaube, halb oder so. Aber auf jeden Fall ist halt...
Nee,
seine
Mom wird als Schlammblut bezeichnet.
Ja, sie dann auf ist jeden sie Fall ist die... also die Petunia ist ja die Schwester und die ist halt Mensch, also Muggel.
Ja.
Und sie ist halt Zauberin. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine halt, dass die Eltern halb auch waren. Aber keine Ahnung.
Okay, egal.
So weitreichend
Fell ist mein von mir nicht. Ist jetzt auch egal. Ja, am Anfang gibt es da natürlich Widerstände, gegen die er dann ankämpfen muss, weil halt seine krummbucklige Verwandtschaft ihm nicht erlauben will, dorthin zu gehen, weil die natürlich schon so die Vorgeschichte seiner Eltern irgendwie kennen und wissen, ja, Hexerei, Zauberei, das verheißt alles nichts Gutes. Und irgendwie schafft das dann aber trotzdem. Also Hagrid, der Wildhüter.
Wildhüter von...
Der Hausmeister von Hogwarts.
Ja, der hat schon eine persönliche Beziehung zu Harry, was er natürlich nicht weiß, aber der hat ihn halt damals zu seiner Tante und Onkel gebracht. Auf jeden Fall holt der den dann ab.
Genau.
Und dann gehen sie an den Bahnhof und langsam lernt halt Harry auf dem Weg zu Hogwarts. Ich glaube, wir müssen da auch nicht so ausführlich werden, weil jeder, der das hört, wird wahrscheinlich den Film schon mal gesehen haben. Aber es geht halt dann drum, langsam der Aufbau und Harry wird dann langsam klar, dass er nicht der gewöhnliche Junge ist, sondern dass die Leute dann da stehen und machen, oh, das ist Harry Potter, er hat die Narbe.
Denn das erste Kapitel des ersten Harry Potter Buches heißt auch, so viel ich weiß, der Junge, der überlebte. Denn Harry Potter, ja, also seine Eltern starben beim Angriff des dunklen Lords, also von Lord Voldemort, das ist so der Darth Vader der Zauberei. Und also es ist halt wirklich so der Hauptantagonist des ganzen Franchises. Also das ist halt auch so der Story-Arc, also Harry Potter gegen Lord Voldemort. Oder wie er von anderen ehrfürchtig genannt wird.
Du weißt schon, wer.
Und dessen Namen nicht genannt werden darf. Und auf jeden Fall wollte der James und Lily Potter umbringen, als Harry noch ein ganz kleines Kind war, also ein Baby war. Aber die Eltern wurden dann auch umgebracht und durch die Liebe seiner Eltern oder primär durch die Liebe seiner Mutter blieb Harry Potter unversehrt und hat quasi den Fluch, der von Voldemort auf ihn geworfen wurde, also den Todesfluch, quasi zurückgeworfen. Und das Einzige, was an ihm davon zurückgeblieben ist, ist halt eine Blitznarbe an seiner Stirn. Und deswegen ist Harry Potter da natürlich auch tatsächlich gezeichnet und jeder erkennt ihn. Und in Hogwarts schließt er dann Freundschaft mit Ron und Hermine, Feindschaft mit Draco Malfoy und er findet dann auch Freunde so unter den Lehrern, also Professor Dumbledore, der Leiter der Schule, hier noch gespielt von Richard Harris, der nur in 1 und 2 den Dumbledore gegeben hat, weil er dann leider verstorben ist. Ja, also das ist halt auch so der, sagen wir mal, der väterliche Mentor irgendwie. Und der Plot ist jetzt eigentlich in Teil 1.
Ich würde sagen, wir haben uns jetzt schon ganz lang aufgehalten. Deswegen würde ich sagen, machen wir es jetzt ganz kurz. Und zwar kommt Harry, Ron und Hermine kommen praktisch in Hogwarts dem auf die Schliche, dass da irgendwelche komischen, mystischen Sachen abgehen. Und kommen dann dahinter, dass ein Stein der Weisen dort versteckt wird. Dort ist ein Hund, dort ist eine Falltür und es geht in dem Film darum, also es ist so eine fröhliche Schnitzeljagd nach dem Stein der Weisen und Harry vermutet da halt den Professor Snape hinten dran, der sich etwas, wie sagt man denn?
Mysteriös gibt,
genau. Und der vermutet halt darin seinen, in Anführungsstrichen, Feind und versucht dann eben an den Stein der Weisen zu kommen, um ihn zu beschützen und um Snape davon abzuhalten, als eventueller Verfechter und Mitstreiter Voldemorts ihn da irgendwie zuvorzukommen. Und genau darum geht's im Film. Und damit haben wir das jetzt abgehandelt. Und ich würde jetzt einfach mal die Frage an dich geben, wie hat dir denn der Film seinerzeit und natürlich auch heute so gefallen?
Aber weißt du, was wir ganz am Anfang vergessen haben? Ich meine, das sollte natürlich auch jedem klar sein. Ich meine, die Harry Potter Filme, der erste ist jetzt schon 13 Jahre alt. Der letzte Teil liegt, glaube ich, auch schon 3 Jahre jetzt zurück. Natürlich wird hier gespoilert, was das Zeug hält. Ne? Genau. Also ich meine, klar, ich sage es jetzt super spät, aber wir haben ja jetzt auch noch keine Ultra-Major-Plotpoints verraten, die jetzt noch nie jemand gehört hat. Aber es wird hier auf jeden Fall bös gespoilert. Was mir gut gefallen hat, also es ist insgesamt und auch schon beim ersten ist halt die Atmosphäre grandios. Also was die Leute beim Produktionsdesign und so weiter geleistet haben oder auch John Williams bei der Komposition des Scores oder auch die Kameramänner sind alle überragend gut. Also das ist halt super, super stimmig, was da auf die Leinwand gezaubert worden ist. Ja, die Effekte, also die Digitaleffekte werden logischerweise, also mit der Entwicklung und mit der Aufstockung des Budgets auch von Teil zu Teil besser. Im ersten Teil waren sie auch schon gut.
War okay, aber
nicht überragend.
Zumindest also jetzt in der Szene mit diesem Troll auf dem Klo, ist es jetzt nicht so mega, aber okay, 2001 kann man mal machen.
Ich meine, es gibt ja noch viele handgemachte Sachen in Harry Potter und der Stein der Weisen. Also zum Beispiel das Schachspiel am Schluss sieht halt schon super aus. Ich meine, klar, das ist jetzt auch nicht der Mega-Aufwand gewesen. Also kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, da wird ja kaum irgendwie was digital gemacht. Ne? Aber das finde ich halt schön, dass das halt was ist, was wahrscheinlich auch genauso am Set existiert hat, was du anfassen konntest. Mhm. Und ja, das ist für mich eigentlich so die Quintessenz so von des gesamten Harry Potter Franchises, dass da halt einfach eine super interessante Welt entworfen wird, die natürlich absolut nicht kohärent ist, ne? Weil ich meine, wenn die Leute halt immer nur von Teil zu Teil halt quasi mehr lernen, also dann auch der Leser oder der Zuschauer mehr lernt, macht es halt keinen Sinn, dass halt Leute, die irgendwann, also haben wir ja gestern drüber geredet, dass Leute, die irgendwann in den späteren Teilen apparieren können, sind dann vorher mal mit Flohpulver gereist oder mit einem fliegenden Auto oder keine Ahnung. Und ob jetzt diese Parallel-Zaubererwelt, ob das alles Sinn macht und so, das ist im Prinzip ist es scheißegal.
Ja, also im Grunde muss man halt generell zu allen Filmen sagen, man muss sich auf die Thematik einlassen, wenn man also, sobald man anfängt, die näher richtig zu hinterfragen, dann fängt es halt irgendwie an, dann steht es auf sehr wackeligen Beinen, aber in sich sind die Filme halt Film für Film definitiv stimmig, auch übergreifend teilweise, aber da werden wir insbesondere bei Teil 3 noch drauf zu sprechen kommen, vermutlich.
Ja.
Aber jetzt nochmal so genauer zum Film. Ich muss noch dazu sagen, dass ich immer, also jetzt auch so rückblickend, ich mag den Film, ich finde ihn gut, aber ich bin ja, also generell bin ich immer Fan davon, mir halt praktisch Filme anzusehen, die, also rückblickend, die alles aufgebaut haben. Muss ich aber sagen, das ist jetzt nur so eine Gefühlssache, also habe ich jetzt bei Harry Potter nicht so, wie ich es jetzt zum Beispiel bei X-Men habe oder auch bei Star Wars, wenn ich mir den ersten angucke, dass das dann immer wieder dieser Aufbau ist und du siehst, wie die Leute etabliert werden, finde ich bei Harry Potter jetzt nicht so stark. Die Charaktere werden schon schön etabliert so, aber es hat dann halt schon was damit zu tun, also man merkt dem Film halt jetzt noch an, dass es ein harter Kinderfilm ist. Ne? Also die Dialoge sind ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich offensichtlich und kindgerecht. Und da werden also manchmal, wenn man mal darauf achtet, da werden dann so Sachen gesagt, wo du, okay, jetzt, also ja, das muss jetzt nicht sein, aber für Kinder ist es in Ordnung. Also es ist schon noch ein Kinderfilm, den man aber rückblickend, vor allem jetzt, weil das halt bei mir total die Generation war, kann ich den immer noch schön gucken. Aber es ist halt nicht der grandioseste in der Reihe und auch für mich nicht der grandiose Anfangsfilm überhaupt, ne? Also nicht der Übereinstieg, ne? So.
Aber ich finde, sie haben das auf jeden Fall solide geregelt. Also der lebt natürlich auch davon, dass du halt als Fan der Buchreihe sagen konntest, okay, das ist das erste Mal, dass ich so in die Welt eingetaucht bin. Und klar, die Zauberer sehen alle versifft aus und dann gibt's noch sowas wie Muggelkunde, was halt überhaupt keinen Sinn ergibt, ne, weil auch genug Zauberer selber Muggeleltern haben oder so. Und dann gibt's halt irgendwie extra Zauberer, die Muggelkunde machen. Das erschließt sich mir einfach nicht. Aber also es ist halt keine Welt, die in sich so geschlossen und so stimmig ist, wie beispielsweise, also wie Mittelerde von J.R.R. Tolkien. Also ich habe die Herr-der-Ringe-Bücher ja gelesen und da ist es halt auch wirklich so, das ist halt irgendwie ein Plot, der sich dann komplett von Seite 1 bis Seite 1200 oder so zieht und der halt auch wirklich sich genau so entfalten muss. Also das, ich meine, die Einzelbücher sind halt schon irgendwie ineinander abgeschlossen, aber dir ist schon klar, du musst das auch irgendwie fertig lesen. Und bei Harry Potter ist es halt so, also ich hatte damals als Kind nur Band 1 und 2 gelesen, weil ich da auch nicht so der Riesenleser war. Also ich fand die Bücher auch geil. Das erste Buch verschlungen, beim zweiten schon ein bisschen zu lange gebraucht. Dann, ja, irgendwann in der Pubertät fand ich das dann nicht mehr so geil. Ja, aber die Filme waren dann auf jeden Fall immer noch geil, weil das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsfranchises. Aber wenn du dir das halt anguckst, wie du eben korrekt gesagt hast, das ist halt eine Schnitzeljagd, ne? Also Teil 1 ist halt so die absolute Schnitzeljagd. Hier ein bisschen Informationsvergabe, da ein bisschen Informationsvergabe. Und ich habe gerade eben festgestellt, dass ich das als Kind überhaupt nicht gerafft habe mit, wer ist jetzt eigentlich Nicolas Flamel? Was ist der Stein der Weisen? Was passiert? Aber du raffst das halt auf so einer oberflächlichen Ebene, okay, gut gegen böse. Und ich meine, das ist natürlich so die Essenz des Franchises. Und deswegen funktioniert der Film auch so gut. Ich meine, da gibt's, also was ihn für mich so herausragend oder was die Reihe für mich so herausragend macht, sind halt diese kleinen Details. Ne? Also da gibt's halt Zaubersprüche, die heißen Lumos. Dann gibt's halt Wingardium Leviosa, da kannst du Sachen irgendwie fliegen lassen. Dann wird Quidditch gespielt, dann gibt's sogar Einhörner, dann es gibt alles. Also da ist irgendwie alles möglich und alles denkbar und dann wird dadurch halt so ein bisschen mehr, also es wird kompensiert, dass das Ding halt nicht so stimmig ist, indem halt so viele Fässer aufgemacht werden.
Ja, es ist zum Beispiel, also was man auch noch erwähnen muss, dass halt jetzt schon ein kleiner Vorausblick ist, fast in jedem Film und sogar über die ganze Filmreihe hinweg immer so ist, dass halt dieser falsche, in Anführungsstrichen, Bösewicht etabliert wird, dass es hier im ersten eben, da du denkst halt, wenn du den Film jetzt das erste Mal siehst, ganze 140 von den 150 Minuten lang, dass der Snape halt der Oberficker von Lord Voldemort ist, aber dann letztendlich ist es eben doch nicht so. Und das ist halt schon, es ist dann beim zweiten und so, und nachdem du die Filme halt schon mal gesehen hast, natürlich offensichtliches Storytelling. Aber es ist halt nett, ne? Es ist schön gemacht und es ist eine schöne Spielerei und vor allem auch über die ganzen sieben Filme hinweg. Dann am Schluss die Auflösung mit Snape. Aber da kommen wir natürlich auch noch drauf. Und das ist halt auch so, so was Schönes halt, wo, ja, wo, wo du halt schon der Frau J.K. Rowling Respekt zollen musst, dass sie halt so, so, so eine schöne Welt erschaffen hat. Auch wenn sie natürlich nicht so 100% stimmig ist. Aber das ist halt schon in sich, die Bücher und die Filme, schon was Schönes, ne?
Also ich kann mir jetzt auch nur so vorstellen, dass die Frau natürlich nicht gewusst hat, dass das Ganze so ein bombastischer Erfolg wird. Die hat wahrscheinlich schon, also das war ja auch immer so mal im Gespräch, ja, hat Joanne K. Rowling schon das Ende im Kopf, ne? Und dann hieß es ja immer, als eigentlich noch so dieser Mega-Hype war, also parallel sind Filme entstanden und sie hat noch an den Büchern weitergeschrieben. Da war ja so, ja, irgendwo in einer Schatztruhe bewahrt sie wahrscheinlich das Ende für Band 7 auf, ne? Und wenn du dir dann halt Teil 1 anguckst, ne, das ist halt eigentlich so der Kinderroman oder so das Jugendbuch. Ne? Also ich meine, das ist halt so sehr in sich abgeschlossen, dass natürlich auch am Schluss Gryffindor, also die...
Den Hauspokal
gewinnen muss. Ja. Und das ist halt alles, ich meine, das ist auch alles so total absurd, weil halt dann die... Also drei Kinder, ja, die im Prinzip noch nix können, die müssen dann halt den Oberficker Lord Voldemort halt an seiner, ich sag jetzt mal, Rematerialisierung
hindern.
Klar. Und das ist, natürlich macht das keinen Sinn, aber so funktioniert halt ein Kinderbuch. Und ich meine, alle, die sowas wie E.T. oder Super 8 oder die Goonies abfeiern, die werden halt auch die Schnitzeljagd hier abfeiern. Und für mich auf jeden Fall ein mehr als solider Film. Mit gutem Willen gebe ich, also ich denke, wir sollten immer auch so eine Wertung am Schluss abgeben. Jo, jo. Ich gebe 7/10. Das ist schön, das ist ein Film meiner Kindheit. Ich habe den als Kind unzählige Male gesehen und habe mir da als Kind fast in die Hose gekackt, wenn er am Schluss Firenze, also dem...
ach ja, ja, ja.
Es ist kein Einhorn. Mit
dem Mutant. Ach Mann.
Zentaur.
Zentaure, genau.
Genau, wenn er dem begegnet, das ist schon ziemlich gruselig. Oder ja, wenn
der dann dieses Silber-Einhornblut trinkt und
nee,
so.
Nee, 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 das macht er ja nicht.
Nee, nee, der Geist vom Voldemort ist
genau.
Das ja. Ja, ja, klar.
Genau.
Ja, dann lass, also ich möchte auch noch kurz Fazit machen. Oder wie man das so sagt. Also für mich war es halt auch damals, also ich war genau dieser, ich war die Harry Potter Generation schlechthin. Als das Buch rauskam, war ich so 7, 8. Und als der Film rauskam, dann 10.
Oh, ich bin 9, mehr Harry 9, Potter 10, Generation als du.
9, 10. Und war da halt genau drin. Und ich habe den Film halt auch schon richtig abgefeiert und habe halt, als die DVD rauskam, und ich habe den auch 100 Mal gesehen, speziell jetzt auch den ersten, war dann später so ein kleines bisschen raus mit 5, 6 und so, die habe ich dann nicht mehr so geguckt, aber generell, es ist jetzt nicht für mich so ein Film, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt immer noch der komplette Fanboy und erinnert mich so an meine Kindheit, weil irgendwie so prägend war es dann für mich doch nicht, deswegen, also ich gebe dir recht mit 7/10, finde ich in Ordnung, verstehe es aber auch, wenn jetzt hier einer hingeht und sagt, okay, ich feiere das Ding halt total von vorne bis hinten und das ist einfach meine Kindheit und ich gebe ihm jetzt einfach mal eine 9/10 oder eine 10/10, meinetwegen. Aber 7/10 finde ich schon in Ordnung und mit dem guten Gewissen, dass es ja in den nächsten Filmen jetzt noch besser wird, kann man da schon mal jetzt einen Abschluss wagen und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder, vielleicht nächste Woche, mal gucken, wie wir das machen. Das ist perfekt.
Oh.
25 Minuten
genau,
waren es ungefähr jetzt. Und dann hören wir uns wieder in der Kammer des Schreckens.
Okay, bis dann. Ciao, ciao.